Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen heute: Die Wittenberger Judensau darf bleiben, die Kippa hingegen, die jüdische Kopfbedeckung, bleibt besser versteckt. Wir berichten und kommentieren. Außerdem schauen wir nach Nigeria. Der Ramadan kann dort für HIV-Infizierte besonders gefährlich sein. Und wir sprechen gleich zu Beginn dieser Sendung über Moral global. Der Ethikprofessor Alexander Görlach erklärt, warum er sich ein Comeback der Moral wünscht angesichts von wirtschaftlichen und politischen Krisen. Die Europawahl bestätigt einige Trends der vergangenen Jahre. Parteien, die immer noch Volksparteien genannt werden, verlieren an bindender Kraft. Die Grünen, die mit globalen Themen wie Klimaschutz Wahlkampf gemacht haben, könnten eine neue Volkspartei werden, besonders unter den Jungen. Aber auch Populisten, die auf nationalistische Töne setzen, gewinnen hinzu. Kompromisse zu schließen, einen breiten Konsens zu finden, wird schwieriger. Aber genau das wäre nötig, schreibt Alexander Görlach in seinem neuen Buch Homo Empathicus. Ein Comeback der Moral fordert er. Alexander Görlach ist Professor für Ethik und Theologie an der Leuphana-Universität in Lüneburg und nun aus Bonn zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Görlach.
Guten Morgen, Frau Florin.
Homo Empathicus ist der Titel. Sie wünschen sich mehr Bonum Commune, mehr Gemeinwohl. Warum so viel Latein?
Ich habe in Worms am Rhein am humanistischen Rudi-Stefan-Gymnasium Abitur gemacht und hatte jahrelang Griechisch und Latein. Und für irgendwas muss es am Ende ja dann gut gewesen sein.
Das verliert man also nicht.
Nö.
Trotz oder gerade wegen der internationalen Karriere. Ja, Sie machen eine moralische Krise aus. Worin besteht die?
Wenn wir zurückschauen auf die Finanzkrise im Jahr 2008, da sehen wir, dass im Nachgang Barack Obama viele Arbeitsplätze in Amerika geschaffen hat, also quasi nach alter Rezeptur Gutes geleistet. Und trotzdem haben wir heute einen absoluten Gegenkandidaten als Präsident in den USA. Warum? Einer der Gründe mag sicher sein, dass viele Menschen im Nachgang der Finanzkrise sich unfair und ungerecht behandelt gefühlt haben. Auf der einen Seite wurden Banken mit viel Geld gerettet, aber der einfache Hausbesitzer in den USA nicht. Also ich glaube, dass die Krisen, die wir heute erleben, eine Fairness- und eine Gerechtigkeitskrise ist, die daraus resultiert, dass eben nicht mehr der Mensch im Mittelpunkt des Ökonomischen steht, sondern zum einen früher, wie man gesagt hat, der Profit und heute in der neuen Ökonomie die Daten.
Andere Publizisten diagnostizieren Hypermoral, Moralismus, sie wittern Verbote aller Orten. Sie sagen zu wenig Moral. Welche Moral fehlt?
Und genau das ist immer das Problem. Moralisieren, das braucht kein Mensch, weil letztendlich das nur sozusagen die Fassade ist, sich im Hintendran aber nichts verändert. Mit Moral meine ich den Mensch in den Mittelpunkt stellen, also quasi dem Humanismus nochmal neu zum Sieg zu verhelfen. Wenn wir zurückschauen, Adam Smith, der so bekannteste Ökonom vielleicht, der Wohlstand der Nationen, das war angesiedelt im Bereich der Moralphilosophie, also im Reflektieren über das Miteinander und Zueinander der Menschen. Wenn man auch im Ökonomischen wie im Politischen nicht um Ausgleich bemüht ist, sondern und auf die Interessen der anderen schaut, kann man am Ende eben nichts erreichen, was dem Menschen dient.
Sie berufen sich auch auf Ralf Dahrendorf, den liberalen Denker, der ja auch daran appelliert hat, dass im Mittelpunkt eines Wirtschaftssystems, eines politischen Systems der Mensch stehen muss. Nur ist das eigentlich banal. Warum ist es so schwierig, dass es wirklich so kommt, dass der Mensch wirklich der Maßstab ist?
Es geht ja nicht nur sozusagen um das Abstrakte des Menschen, sondern wenn wir konkret schauen, dann gibt es sofort bei uns in der Nachbarschaft, in der Schulklasse oder an der Uni, am Arbeitsplatz Menschen, die wir eben nicht so gut leiden können oder die andere Interessen haben als wir. Und Dahrendorf ist ein guter Stichwortgeber, weil er nochmal darüber reflektiert, was uns eigentlich als Menschen sozusagen in einer Gesellschaft ausmacht. Und daran sehen wir auch in einem Atemzug, wo die Krise der Demokratie heute liegt. Dahrendorf sagt, wir alle sind aufgrund der Geburt, also quasi ohne Verdienst, als Christen würden könnten wir sagen, aus Gnade Staatsbürger eines bestimmten Landes. Und diese Staatsbürgerschaft verliert man eigentlich auch gar nicht. Aber wie kann man nicht verlieren, Gott sei Dank. Aber wie drückt die sich denn aus? Und er sagt, dass auf den Menschenrechten beruhende Rechtsordnungen immer auch den Menschen bürgerliche und soziale Rechte geben. Das heißt, das Wahlrecht bringt ihnen nichts, wenn sie nichts zu beißen haben. Das heißt, in einer Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft, muss der Zugang zu Bildung, muss der Zugang zu Gesundheit für alle da sein. Und darauf aufbauen kann dann jeder seines Glückes Schmied sein, wenn sie so wollen, beziehungsweise versuchen, das ihm gemäß im Leben zu entdecken. Und je nachdem, wie man auf Daten schaut und was man daraus lesen mag, kann man zumindest so graduell feststellen, dass in vielen Demokratien in den letzten 25 Jahren, sagen wir mal, einfach es zumindest zu einer Disbalance gekommen ist und viele Menschen sich entweder wirklich oder auch nur gefühlt von der Teilhabe an der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen. Und keine Demokratie kann überleben, wenn die Menschen, die in ihr sind, nicht an ihr partizipieren können.
Sie haben auch Theologie studiert. Welche Bedeutung kommt den Religionen zu? Im Positiven wie im Negativen?
Religion hat ja verschiedene Funktionen und das öffentliche Reden von Gott ist wiederum etwas anderes einstudiert und folgt anderen Regeln wie eben das Private und das Spirituelle. Wir erleben auf der politischen Bühne eine Renaissance des Religiösen. Das Pew Institute in Washington hat letztes Jahr eine Umfrage unter Europäern gemacht. Dabei kam raus, dass 90% der Befragten getauft waren, also sich erinnern konnten, dass sie getauft sind. Das ist ja schon mal etwas. 70% sagten, dass christliche Werte in ihrem Leben eine Rolle spielen. Und nur 20% haben regelmäßig den Gottesdienst besucht. Daran sieht man, dass eben das Verständnis von Religion als öffentlicher Größe, als Identitätsstifter was ganz Eigenes ist und daneben oder nur teilweise damit verquickt eben die religiöse Praxis. Und daher kommt es, dass man sich wundert, dass so radikale Parteien wie in Ungarn oder in Polen einfach das Christentum auf die Fahne heben, das aber in echt und gefühlt auch mit dem Christentum, das man so spirituell vor Augen hat, im Gebet oder in der Anschauung Jesu, das hat damit gar nichts zu tun, weil Religion in dieser Weise eben als Identitätsmarker genutzt und ausgenutzt werden kann, um uns gegen die anderen abzugrenzen und letztendlich dann auch abzuwerten. Das erleben wir ja auch bei der AfD in Deutschland. Da werden Weihnachtslieder gesungen und gleichzeitig Menschen anderer Hautfarbe und anderer Religion verteufelt. Umgekehrt das Gute, wenn wir auf die Flüchtlingskrise 2015 schauen und was im Nachklapp passiert ist, haben vor allem die christlichen Kirchen in Deutschland, Italien und Frankreich auch, nur um einige Beispiele zu nennen, also sind vorangegangen, haben gesagt, wir müssen auf den Mitmenschen schauen, wir müssen uns in die Schuhe der Flüchtlinge stellen, um überhaupt zu verstehen, was die Krise ausgemacht hat.
Ja, jetzt ist in der vergangenen Woche hier in Deutschland ein Gemeinwohlatlas veröffentlicht worden. Da wird ermittelt, welche Unternehmen und Institutionen positive Wirkungen fürs Gemeinwohl zugeschrieben werden. Da war die evangelische Kirche auf Platz 19, die katholische auf Platz 102, knapp vor dem Deutschen Fußballbund. Und andere Religionsgemeinschaften, etwa Judentum und Islam, tauchten gar nicht auf. Was sagt Ihnen denn das?
Also ich glaube, die katholische Kirche hat einfach aufgrund der gegenwärtigen Situation große Probleme, gesellschaftliche Akzeptanz.
Ja, das ist schon klar mit der katholischen Kirche. Aber ich meinte, dass die anderen gar nicht auftauchen. Obwohl wir in einem multireligiösen Land leben.
Also ich kann jetzt über die Methodik dieser Umfrage nichts sagen. Also die Mehrheit der Deutschen, wenn sie überhaupt noch religiös organisiert sind, sind ja in einer Kirche organisiert. Die Kirchen gehören zu den bekanntesten Institutionen des Landes. Das heißt also, deswegen hat man zu denen auch eine Haltung. Und wie gesagt, es gibt nur 55, wenn ich richtig informiert bin, Millionen Kirchenmitglieder und nochmal 20 Millionen, die irgendwann mal ausgetreten sind oder was weiß ich wie viel. Das heißt also, ich nehme eher an, dass das daher resultiert. Kann Ihnen das aber mit Gewissheit nicht sagen.
Ist denn Gemeinwohl, das ist ein wichtiges Wort in Ihrem Buch, ist das für Sie etwas Christliches? Gemeinwohlorientierung?
Also ich glaube, dass es im Christentum ganz viele Reflexionen dazu gibt, aber ich bin mir auch sicher, dass das in anderen Religionen und vor allem auch ohne religiöses Bekenntnis funktioniert. Der Stanford-Professor James Fishkin hat das Modell einer sogenannten deliberativen Demokratie ins Leben gerufen, wenn Sie so wollen, und das in der Praxis ausprobiert. Das heißt im Prinzip, Sie haben eine Frage zu lösen, wird die Wasserversorgung privatisiert, und dann kommen die Menschen in einem Stadtparlament zusammen, gemäß der wirklichen Verteilung in einer Gesellschaft. Gemeinschaft, also Männer, Frauen, Schwarze, Weiße, Gelbe, Grünen, Juden, Christen, wie auch immer. Und dann hat er festgestellt, dass die Menschen, wenn sie wirklich mit der Repräsentanz des anderen sprechen, auch in der Lage sind, Abstriche an der eigenen Position zu machen. Das heißt, in Demokratie ist auch sehr wichtig, dass die Repräsentanz stimmt und dass man partizipieren kann. Also das zeigt eben dieses Fischkin-Modell, das eben in China genauso funktioniert hat auf lokaler Ebene wie in der Türkei oder der Mongolei oder in San Francisco. Das heißt, sie brauchen, und das meint Empathie ja auch, das ist eine Mischung aus Verstand und Emotionen und Gefühlsleistung, und Religionen können das befördern. Sie können diese empathische Grunddisposition des Menschen aber auch behindern.
Ja, sagt Alexander Görlach. Vielen Dank. Sein Buch heißt Homo Empathicus, von Sündenböcken, Populisten und der Rettung der Demokratie. Erschienen ist es gerade im Herder Verlag. In vielen Kirchen wurde im Mittelalter eine Judensau angebracht. Es ist ein Motiv, mit dem Christen ihre Verachtung besonders drastisch zeigen. Ausgerechnet das Schwein, das im Judentum unreine Tier, wird da in Szene gesetzt. Vor 2 Jahren, im Jahr des Reformationsjubiläums, richtete sich der Blick besonders auf die Lutherstadt Wittenberg und die Judensau an der dortigen Stadtkirche. Die landete sogar vor Gericht. Aber sie darf bleiben, vorerst, wie das Landgericht Dessau am Freitag entschieden hat. André Damm mit den Einzelheiten.
Für den Richter ist der Tatbestand einer Beleidigung nicht erfüllt. Die beklagte Wittenberger Stadtkirchengemeinde habe nicht aktiv dazu beigetragen, Menschen jüdischen Glauben zu verunglimpfen. Immerhin ist das Relief von der Judensau seit mehr als 700 Jahren an dem Gotteshaus angebracht. Gerichtssprecher Oliver Kunze begründet, warum in diesem Fall keine Beleidigung vorliegt.
Insbesondere lag hier vor, dass die Beklagte weder das Relief hergestellt hat, noch an dieser Kirche angebracht hat. Ferner ist das Relief Bestandteil eines historischen Gebäudes, das unter Denkmalschutz steht. Ferner ist an der Kirche ein Mahnmal und auch eine Gedenktafel angebracht. Und diese Gesamtumstände haben letztendlich dazu geführt, dass der Tatbestand der Beleidigung im Sinne des Strafgesetzbuches hier nicht vorliegt.
Das bedeutet, die umstrittene Plastik an der Fassade der Wittenberger Stadtkirche muss nicht entfernt werden. Ein Prozessbeobachter in Dessau, der extra vom Bodensee angereist war, kann den Richterspruch nicht nachvollziehen. Er sagte, er sei gläubiger Christ und an einer Kirche, die sich auf Jesus Christus beruft, könne kein Platz für Judenspott sein.
In der heutigen Zeit kann sowas nicht mehr gestattet werden im öffentlichen Raum. Ich bin derart schockiert über sowas, dass das an einem Kirchengebäude existiert. Ich will eine saubere Kirche. Ich möchte in eine anständige Kirche. Und ich gehe auch da nicht mehr rein.
Bei der Urteilsverkündung waren beide Streitparteien nicht vertreten. Zuvor aber hatten die Stadtkirchengemeinde Wittenberg und der Kläger Michael Dühlmann vor Gericht ihre Standpunkte ausführlich erläutert. Für Dühlmann sei es unverhandelbar, dass das Relief verschwinden muss. Er findet es befremdlich, dass in Wittenberg sich niemand dafür einsetzt, die Schmierplastik zu entfernen.
Die Judensau, die dort weiterhin hängt, ist ein Beweis dafür. Die Wittenberger Gesellschaft hat sich mit dem Antisemitismus völlig unzureichend befasst.
Wittenberg-Stadtkirchenpfarrer Johannes Block dagegen bezeichnet die Schmähplastik als schwieriges Erbe, aber auch als Zeitzeugnis. Er verweist dabei auf erklärende Texttafeln. Block sagte im Prozessverlauf, dass er verstehen könne, dass das Bild an der Fassade des Gotteshauses vor allem Menschen jüdischen Glaubens verärgert.
Uns lässt diese Schmähplastik nicht kalt. Und deshalb versuchen wir ja über Jahre, eine Gedenkkultur aufzuarbeiten, um nicht Geschichte zu verstecken, sondern mit ihr zu lernen und in eine neue Zukunft zu gehen. Deshalb können wir das schon verstehen. Aber grundsätzlich steht die Stadtkirchengemeinde dazu, Geschichte nicht zu verbergen, sondern zu zeigen.
Das Urteil am Dessauer Landgericht ist noch nicht rechtskräftig. Im Vorfeld hatte Kläger Dühlmann angekündigt, die nächste Instanz anzurufen und notfalls bis zum Europäischen Gerichtshof zu gehen.
Vom Judenhass des Mittelalters zum Antisemitismus von heute. Für den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, ist Judenfeindlichkeit so verbreitet, dass er eine Warnung ausgesprochen hat. Wörtlich sagte er in einem Interview mit der Funke Mediengruppe, Zitat, »Ich kann Juden nicht empfehlen, jederzeit überall in Deutschland die Kippa zu tragen. Das muss ich leider so sagen.« Sie haben es in den Nachrichten gehört, Felix Klein hat diese Aussagen bestätigt. Überall Kippa tragen, Was will uns das sagen und will man das überhaupt? Gerald Bayroth kommentiert.
Muss sich das Land so etwas anhören? Womit hat die Gesellschaft das verdient? Muss Deutschland das ertragen? Sagt doch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, tatsächlich, dass Juden nicht immer und nicht überall in Deutschland Kippa tragen können. Mir war das zwar bekannt, aber ich würde vielerorts gar nicht auf die Idee kommen, mit der Kippa herumzulaufen. Aber es geht hier nicht um mich, es geht um Deutschland. Viele Jahre lang hat Deutschland couragiert Vergangenheit bewältigt und die letzten Jahre überwiegend damit zugebracht, sich selbst zu versichern, nicht antisemitisch zu sein, was angesichts der Faktenlage auch nicht einfacher wurde. Das zerrte an den Nerven der Mehrheitsgesellschaft. Als die Muslime am Antisemitismus schuld sein sollten, ging es ja noch. Aber dann hieß es, der Antisemitismus komme aus der Mitte der Gesellschaft. Viele mussten wirklich immer wieder betonen, dass sie keine Antisemiten seien und dass derlei Vorwürfe doch völlig absurd seien und dass Antisemiten immer nur die anderen seien. Das Dumme war, es blieben kaum noch andere übrig, nachdem sich alle so großzügig vom Antisemitismus freigesprochen hatten. Und jetzt sagt Felix Klein der Mehrheitsgesellschaft, dass man ein Problem nicht dadurch löst, dass man es ignoriert, und er hält ihr vor, sich nicht für den Antisemitismus zu interessieren. Und ja, sagt er, wir haben zwar einen Rechtsstaat, aber der müsse seine Mittel auch einsetzen. So müssten Polizisten besser geschult werden, was Antisemitismus überhaupt ist, um ihn zu erkennen. Felix Klein ist doch von Hause aus Diplomat. Geht es noch undiplomatischer? Mir tut die sensible Mehrheitsgesellschaft wirklich leid. Und deshalb überlege ich, die Kippa häufiger aufzusetzen. Denn die Kippa ist der Gradmesser. Wenn ich sie trage und nichts passiert, ist alles okay. Dummerweise habe ich gar kein großes Bedürfnis, sie immer und überall zu tragen. Religiös gesehen ist im Judentum eine Kopfbedeckung dann wichtig, wenn man einen Segensspruch spricht, also zum Beispiel vor einem Glas Wein oder Orangensaft oder vor dem Essen in der Kantine. Ich trage in der Kantine aber keine Kippa. Ich will einfach nicht begafft werden. Aber ich sollte in Zukunft unbedingt Kippa tragen, um der Gesellschaft zu zeigen, dass alles in Ordnung ist. Ich muss sie auch unbedingt am kommenden Donnerstag, am Vatertag in der bayerischen Provinz oder auch in Brandenburg tragen, wenn der Alkoholpegel Stund um Stunde steigt. Oder beim Malchutstag in Berlin, wo demnächst wieder Hunderte dafür eintreten, dass Jerusalem endlich judenfrei wird. Bestimmt wird das alles ganz easy mit der Kippa. Wenn nicht, ist es halt mein Pech.
Kippa auf, Kippa ab, die Kippa als Gradmesser. Ein Standpunkt von Gerald Bayroth war das. Die Diagnose HIV-positiv bekommt, fürchtet die gesundheitlichen Folgen, vor allem aber die gesellschaftliche Ächtung. Weiterleben wie bisher, bloß nicht anders sein als die anderen, so versuchen Betroffene mit der Krankheit umzugehen. Die Hälfte der Einwohner Nigerias sind Muslime. Derzeit ist Ramadan. Um nicht aufzufallen, verzichten viele muslimische HIV-Infizierte auf Essen und Trinken, wie die anderen auch. Und das, obwohl Kranke eigentlich von der Fastenregel ausgenommen sind. Der gesellschaftliche Druck kann lebensgefährlich sein. Die Aktivistin Aisha Usman bemüht sich um gesundheitliche und um religiöse Aufklärung in Nigeria. Katrin Gensler hat sie begleitet.
I'm HIV positive. I've been living with HIV for only God knows how long.
Aisha Usman steht in der Aula der Womanhood Foundation School in Kaduna, einer Millionenstadt im Norden Nigerias. Die große Frau trägt ein maßgeschneidertes Kleid in Lindgrün, Hellblau und Lila, ein schwarzes Kopftuch und hat roten Lippenstift aufgelegt. Wenn sie spricht, gestikuliert sie viel. Vor den 50 Schülerinnen und Schülern, die verschiedene Ausbildungen im medizinischen Bereich absolvieren, macht sie keinen Hehl daraus. Sie hat sich vor Jahrzehnten mit HIV infiziert. Doch anstatt sich deshalb zu schämen und zu verstecken, geht sie in Kirchen, Moscheen und Schulen und spricht offen über das große Tabu. Das macht bei Chinenye Muokpo großen Eindruck. Die Schülerin ist 21 Jahre alt. Das war gut. Ich habe auch einiges gelernt. Ich war aber auch überrascht. Ich stand zum ersten Mal in meinem Leben jemandem gegenüber, der HIV-positiv ist. Aisha Usman infizierte sich vor mehr als 20 Jahren nach ihrer ersten Heirat. Ihr Mann, der längst verstorben ist, sprach nie über die Krankheit. Zu groß war die Sorge, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Was das bedeutet, hat Aisha Usman nach seinem Tod und dem HIV-Test selbst erlebt, erzählt sie in der Aula der Womanhood Foundation School. Ich weiß, dass viele von euch vor 19 Jahren noch zu klein waren. Ansonsten würdet ihr euch an die Bettlerin vor der Frauenmoschee erinnern. Dort bettelte eine große, schlaksige Frau. Ich war diese Frau. Damals konnte man niemandem sagen, dass man HIV-positiv ist. Unterstützung und Geld für Medikamente bekam die Aktivistin schließlich in einer Kirche. So entstand auch die Idee, offen mit der Erkrankung umzugehen, das Tabu zu brechen und andere Betroffene in medizinischen Fragen zu beraten. Gerade im Fastenmonat Ramadan ist das wichtig. Aisha Usman hat im Moment 5 bis 6 Treffen pro Tag mit Selbsthilfegruppen, Fernsehauftritte und Informationsveranstaltungen wie diese in der Schule. Im Ramadan beobachte ich Infizierte sehr stark. Normalerweise werden sie nach dem Ramadan immer schwächer. Im vergangenen Jahr sind nach dem Fasten sogar 2 Menschen gestorben. Als ich gestern in der Stadt unterwegs war, habe ich eine Frau getroffen, die nur 4 Tage lang fasten konnte. Dadurch wurde sie sehr krank. Dabei sind Muslime, die krank sind, nicht zum Fasten verpflichtet. Es gilt das Gebot der körperlichen Unversehrtheit. Daran erinnert die Aktivistin auch Imame gerne. Wir sprechen mit sehr vielen Imamen. Aktuell haben wir 150 religiöse Meinungsführer ausgebildet. Diejenigen, die teilgenommen haben, sagen in ihren Predigten, wenn euch das Fasten gesundheitlich beeinträchtigt, dann lasst es. Es gibt andere Möglichkeiten. Man kann stattdessen einem Armen Essen geben. Auch wenn man dafür das Geld nicht hat, ist das nicht schlimm. Doch die Freitagsgebete und Predigten reichen bisher nicht aus, um dafür Verständnis zu wecken. Der Imam kann sagen, was er will. Zu Hause hat der Infizierte Angst vor seinen Nachbarn und Verwandten. Wer als Erwachsener nicht fastet, muss ständig neugierige Fragen beantworten. Dieses Stigma von der Gesellschaft ist so groß, dass man sich zum Fasten zwingt. Neugierige Fragen können jedoch auch von Christen kommen. Aisha Usman geht deshalb ebenfalls in Kirchen. Wie Moscheen auch, bieten sie eine gute Möglichkeit, eine große Masse an Menschen zu erreichen. Nigeria gilt schließlich als tief religiöses Land. Joseph Hayeb befürwortet die Aufklärungsarbeit von der Kanzel. Er ist Vorsitzender der christlichen Vereinigung Nigerias im Bundesstaat Kaduna. Es ist der einflussreichste Dachverband der christlichen Kirchen im Land.
I strongly advocate that the Church of God should publicly.
Ich plädiere dafür, dass die Kirche offen über AIDS spricht. Viele junge Menschen sind wegen der Stigmatisierung gestorben. Sie sind im Stillen gestorben, weil sie nicht darüber sprechen konnten. Niemand wusste es, niemand konnte sie beraten und mit ihnen über antivirale Medikamente sprechen. Deshalb leben sie nicht mehr. Manchmal wünscht sich Aisha Usman jedoch noch etwas anderes, wenn es zu HIV und AIDS kommt. Mehr Pragmatismus. Den fordert sie vor allem beim Gebrauch von Kondomen ein. Meine Verteidigung heißt, ich bin HIV-positiv, mein Mann ist negativ. Soll er sich jetzt etwa von mir scheiden lassen? Oder ich mich von ihm? Besonders verheiratete Paare brauchen in einem solchen Fall Kondome. Andernfalls würde man sich gegenseitig infizieren. Das ist nicht okay. Wir wählen also das kleinere Übel.
Religionen tun sich oft mit Aufklärung schwer, auch mit gesundheitlicher. Katrin Gensler berichtete aus Nigeria. Nach den 10 Uhr Nachrichten folgt hier im Deutschlandfunk die Sendung Kontrovers. Da ist natürlich die Europawahl das Thema. Hier verabschiedet sich Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.